Carola Lenz, Sie sind von Ihrem Vorgänger an der Spitze des Goethe-Instituts Klaus-Dieter Lehmann angerufen worden, ob Sie sich vorstellen können, das Amt zu übernehmen. Hatte sich das angedeutet oder waren Sie im ersten Moment total perplex?
Ich war völlig perplex. Ich hatte gerade einen wunderbaren Urlaub hinter mir, war erholt, hatte mich auch von einer Enttäuschung im wissenschaftlichen Bereich erholt, dass ein großes Forschungsprojekt mit Kollegen im ersten Begutachtungsgang abgelehnt wurde und wollte mich neu sortieren. Und dann kam dieser Anruf. Ich habe erstmal ein paar Bedenktage mir erbeten und dann mich doch sehr schnell dazu entschieden, das ist es.
Also mit beiden Beinen rein sozusagen dann.
Ja, es bietet mir eine ganz tolle Chance. Also ich habe ja zu vielen Themen wie Erinnerungspolitik, kulturelles Erbe, Identitätspolitik, Nationalismus, Ethnizität und damit zusammenhängenden Fragen intensiv geforscht und gearbeitet. Und nun bietet sich mit diesem neuen Amt die Chance, diese Fragen in kulturpolitische Arbeit einzubringen. Das finde ich sehr herausfordernd und sehr verlockend. Das hat mich gereizt. Und das Zweite, ich bin seit Jahrzehnten begeisterte Opern- und Theatergängerin, Leserin von Weltliteratur. Ich mache Musik, ich singe, ich höre gerne Musik, ich gehe sehr gerne ins Theater. All dies nun kann ich jetzt mit einbringen in meine neue Tätigkeit. Und ich bin sehr neugierig auf weltweite kulturelle Produktionen, die das Goethe-Institut ja befördert und ermöglicht zum Teil und auch zum Teil nach Deutschland bringt. Und diese Dinge jetzt so in einem Amt zu kombinieren, finde ich also eine großartige Chance.
Auf beides, nämlich auf Ihre Forschungsarbeit und natürlich auf diese kulturelle Steckenpferd, das Sie haben, gehen wir im Verlauf dieser Sendung ein. Seit gestern sind Sie im Amt. Wie bereitet man sich auf so ein Ehrenamt vor? Kann man das überhaupt, sich darauf vorzubereiten, oder muss man dann schauen, was kommt?
Sie dürfen mich das gerne in 100 Tagen nochmal fragen, ob die Vorbereitung denn irgendwie gut war. Aber ich habe tatsächlich ein Jahr lang doch seit dem Anruf und seit der Wahl durch das Präsidium des Goethe-Instituts immer wieder streckenweise recht intensiv mich vorbereitet. Das reicht von Studium der Satzungen bis hin zur Gastteilnahme an Sitzungen, Mitgliederversammlung, Präsidiumssitzung, intensive Gespräche mit meinem Vorgänger, intensive Gespräche mit dem Vorstand, das heißt dem Generalsekretär und dem kaufmännischen Direktor. Und die haben sich auch alle sehr bemüht, mich gut vorzubereiten, mir Kenntnisse über das Institut zu vermitteln, was ich ja vorher überhaupt nicht von innen kannte.
Ich wollte gerade sagen, haben Sie schon mal irgendwie Kontakt gehabt mit dem Goethe-Institut beruflicher Natur?
Ja, in Ghana. Ich habe ja in Ghana geforscht und als ich mein Buch zu meinen Forschungsergebnissen in Nordghana vorstellen wollte, was auch bei einem ghanaischen Verlag gedruckt wurde, da bot mir das Goethe-Institut die Chance, eine schöne Veranstaltung dort zu dieser Buchpräsentation zu machen. Das war sehr schön. Und dann habe ich dort öfters an so künstlerischen Vernissagen von lokalen ghanaischen oder auch togolesischen, senegalesischen Künstlern teilgenommen, habe da sogar auch Kunst gekauft. Also diese Dimension des Goethe-Instituts war mir durchaus vertraut. Ich war dann aber doch, das war 2006, 2007, als ich dann 13 Jahre später gefragt wurde, kann ich mir das vorstellen? Und Herr Lehmann meinte, ja, schauen Sie sich doch einmal ein wenig auf der Webseite des Goethe-Instituts um, was wir so machen. War ich dann doch erstaunt, wie stark sich diese Arbeit des Goethe-Instituts verändert und diversifiziert hat in dieser Zeit, wo ich es erstmals wahrgenommen habe, bis heute. Das heißt natürlich auch, in den 13 Jahren habe ich mich ehrlich gesagt eigentlich nicht damit beschäftigt. Das ist jetzt neu.
Was hat sich denn am stärksten verändert?
Also man könnte sagen, und das ist auch eins meiner Vorhaben, ich möchte gerne zum 70-jährigen Jubiläum des Instituts 2021 im August, möchte ich gerne ein Buch schreiben. Für dieses Buch habe ich natürlich angefangen, mich einzulesen, einzuarbeiten, zu recherchieren, Interviews zu führen, gemeinsam mit einer jungen Wissenschaftlerin, die mich dabei unterstützt. Und man könnte die Entwicklung vielleicht auf die Schlagzeile bringen, vom Kulturexport zum globalen Netzwerk. Das heißt, deutsche Kultur oder Kultur in Deutschland, wie es dann später hieß, im Ausland zu vermitteln, zu präsentieren. Das ist eine Aufgabe, die stand noch nicht mal ganz am Anfang. Am Anfang war im Wesentlichen Fokus auf Spracharbeit. Das blieb und bleibt bis heute, also Deutsch unterrichten. Dann kam dieses Vermitteln eines modernen, zeitgemäßen Deutschlandbildes sehr bald dazu, zusammen mit eben dem, was ich mal so unter Anführungsstrichen Kulturexport nennen würde. Und im Laufe der letzten 10, 15 oder 20 Jahre ist immer stärker Vernetzung mit lokalen kulturellen Aktivitäten in den Fokus geraten, oder nicht geraten, das war eine sehr gewollte Entwicklung. Und das ist auch interessant, nicht nur bilaterale Kulturaustausch- und Begegnungsszenarien, also Deutschland in Russland, Deutschland in Peru, Deutschland in Südafrika und so weiter, sondern auch multilateral, das heißt also unter Ländern des globalen Südens, unter Ländern des ehemaligen Ostblocks, gemeinsam mit auch anderen europäischen Partnern und so weiter. Deswegen also globales Netzwerk.
Die Zentrale des Goethe-Instituts ist in München. Sie haben aber bereits angekündigt, dass Sie in Mainz wohnen bleiben werden. Warum? Was fasziniert Sie und hält Sie in Mainz?
Ich habe hier in Gonsenheim ein wunderbares, erholsames, kleines Reihenhäuschen und einen Garten, der ist mir sehr wichtig. Ich kann mich da jederzeit wieder erden im wahrsten Sinne des Wortes und bin sehr gerne in der Großstadt. Ich werde auch eine Wohnung in München haben und ich werde sehr viel in Berlin sein müssen, weil viel der Tätigkeiten im Austausch mit Politikern und so weiter in Berlin stattfinden. Aber ich freue mich einfach dann auch immer wieder ein bisschen nach Mainz zurückzukommen. Hier habe ich meine Freunde, meine Freundinnen. Ich habe kulturelle Netzwerke hier, die ich sehr schätze. Und ich bin ja nach wie vor noch Professorin an der Johannes-Gutenberg-Universität als Seniorprofessorin. Und das bleibt auch noch zumindest mal bis Ende 2021 so. Und ich werde meiner Heimatuniversität noch verbunden bleiben und auch meinem Institut, das ich sehr geschätzt habe, wo ich sehr gerne gearbeitet habe.
Um dieses weltweite Netzwerk Goethe-Institut mit ein paar Zahlen mal zu unterlegen. Das Goethe-Institut hat rund 3.650 Mitarbeiter in 157 Instituten in fast 100 Ländern und ein Jahresbudget, das sich auf rund 408 Millionen Euro beläuft. Wird einem da nicht erstmal wahnsinnig schwindelig, wenn man diese Zahl hört?
Ja, durchaus, denn wir haben es hier mit einem großen mittelständischen Unternehmen zu tun. Die Rolle der Präsidentin ist, wenn man es in diese Sprache übersetzen möchte, die einer Aufsichtsratsvorsitzenden. Was mich einigermaßen beruhigt und gut schlafen lässt, ist, dass ein hervorragender Vorstand das operative Geschäft in der Hand hat, mit sehr viel Erfahrung, sehr viel Umsicht, dass auch die Regionalleiter und Abteilungsleiter sehr gut ausgebildete, sehr erfahrene Kolleginnen und Kollegen sind und ich da in dieser Hinsicht eigentlich nicht in das Alltagsgeschäft der Aktivitäten eintreten muss und von daher bin ich da einigermaßen zuversichtlich. Ich lerne täglich, stündlich sozusagen über die verschiedenen Operationsweisen, über die Aktivitäten, muss auch sagen, mit so vielen Instituten. Man kann auch gar nicht mehr den Anspruch haben, auch nur zu wissen, was in diesen 157 Instituten gleichzeitig weltweit passiert. Das sind so viele Aktivitäten, dass ich also wirklich auch nur ausschnittshaft Dinge wahrnehmen kann. Umso wichtiger scheint es mir, für mich selber ein paar Schwerpunkte zu setzen, auf die ich mein Augenmerk besonders richten möchte.
Und welche sind das?
Also das eine habe ich aber schon erwähnt, das Buchprojekt zur Geschichte, das erlaubt mir auch nochmal wirklich dieses Institut intensivst kennenzulernen. Das erste ist aber, dass ich denke, diese Frage, die das Goethe-Institut umtreibt, die auch mich beschäftigt, wie kann eigentlich ein deutsches Kulturinstitut in einer postkolonialen Welt beitragen zu einem menschlicheren Umgang, zu gerechteren Lebensverhältnissen, zu gerechteren Beziehungen. Welche Rolle spielt Kultur dabei? Welche Rolle kann das Goethe-Institut spielen? Das sind Fragen, die das Goethe-Institut umtreiben und die ich auch besonders wichtig finde und in die ich gerne meine Erfahrungen aus Arbeit in Ghana, in Westafrika, auch in Südamerika gerne im Hintergrund mit einbringen möchte.
Außenminister Heiko Maas hatte ja gesagt, dass mit ihrer Ernennung, also der Ernennung einer Afrika-Expertin, ein Schwerpunkt gesetzt werde, der der Bundesregierung am Herzen liege, nämlich eben die intensivere Beschäftigung mit Afrika und der Ausbau der Beziehungen dorthin. Tatsächlich war er die vergangenen Jahre bereits, und Sie haben es schon angedeutet, ein verstärktes Engagement der Goethe-Institute auch auf dem afrikanischen Kontinent sichtbar. Es wurden neue Institute aufgebaut, zum Beispiel im rheinland-pfälzischen Partnerland Ruanda. Wie haben Sie dieses Engagement in Afrika wahrgenommen?
Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe diese Entwicklung nicht verfolgt. Ich nehme sie jetzt wahr und freue mich sehr darauf, an diese Aktivitäten anknüpfen zu können. Was mir besonders gut gefällt, ist so ein Projekt, was es gab, das nannte sich Museumsdialoge, wo also Museumskuratorinnen, Kuratoren, Künstler, Künstlerinnen aus verschiedenen afrikanischen Ländern in mehreren regionalen Konferenzen zusammengebracht wurden, um darüber nachzudenken, wie mit Restitution, mit Ausstellungspraktiken, mit Objekten umgegangen werden kann. Diese transnationalen Austauschbeziehungen finde ich besonders spannend, weil es meines Erachtens gerade im postkolonialen Kontext viel wichtiger sein kann, dass eine Ghanaerin mit einem Kameruner sich austauscht über ihr Verhältnis zur Kolonialgeschichte, zu kolonialen Objekten, als dass das jetzt unbedingt mit einem Deutschen jeweils bilateral passiert. Also dieses Multilaterale, wo Länder des globalen Südens sich untereinander vernetzen, das finde ich extrem wichtig und das geht inzwischen im Goethe-Institut auch in verschiedenen Formaten, auch transkontinental, dass wir also dann eben den berühmten Black Atlantic auch nutzen, um Fragen zu stellen, wie ist eigentlich Museumsarbeit in Brasilien mit der in Indien und mit der in Afrika inhaltlich verbunden, welche Ähnlichkeiten, welche Unterschiede gibt es da. Das Goethe-Institut kann da Arenen bieten, Begegnungsmöglichkeiten öffnen, die ich also sehr lohnend finde.
Auch wenn das Netzwerk deutlich wird, welchen Stellenwert hat denn die deutsche Sprache auf dem afrikanischen Kontinent? Ist es von Interesse, wollen viele Menschen Deutsch in den Goethe-Instituten lernen oder ist nicht doch Englisch und Französisch die Sprachen, die noch beliebter sind?
Deutsch ist nicht nur in Afrika, sondern generell nicht häufig erste Fremdsprache, aber gerne zweite Fremdsprache. Und man muss sagen, das Interesse am Deutschen kommt und geht in Wellen. Und es ist auch von Land zu Land etwas unterschiedlich. Man hat nach der Wiedervereinigung in den osteuropäischen Ländern zum Beispiel einen regelrechten Boom gehabt an Interesse an Deutsch. Das hat sich jetzt etwas verschoben, etwas verändert, aber es ist nach wie vor wichtig, auch in Afrika wichtig. Und ich denke, wenn sich das Goethe-Institut auf erstens die Frage von Sprachvermittlung für mögliche zukünftige Fachkräfte in Migrationsprozessen fokussiert und zweitens die digitalen Angebote, die jetzt durch Corona sozusagen forciert wurden, nochmal weiter ausbaut, gibt es eine gute Chance, zusammen mit Projekten, dass deutsch unterrichtende Schulen gefördert werden, zusammen auch mit anderen Partnern, die Deutschunterricht im Ausland fördern. Wenn das alles passiert, denke ich mir, hat Deutsch eine gute Chance, auch in afrikanischen Ländern weiterhin eine wichtige Rolle zu spielen.
Bevor wir auf Ihre Zeit in Afrika und Ihre Forschung eingehen, Carola Lenz, zu Ihrer Biografie. Sie sind Jahrgang 1954 und stammen aus Braunschweig. Sie haben bereits als Schülerin Theater gespielt und dann ein Volontariat, und das finde ich besonders kurios, am Schauspielhaus Bochum bei Peter Zadek absolviert. Was haben Sie da genau gemacht und wie war die Zusammenarbeit?
Mit dem großen Peter Zadek direkt hatte ich wenig Kontakt. Er hätte bestimmt nicht gewusst, wer ich war. Ich war in der Dramaturgie und durfte Hilfsarbeiten ausführen, Künstler zu bestimmten Terminen mit Journalisten fahren oder in die Druckerei fahren und die Plakate für bestimmte Theaterstücke irgendwie begutachten, abholen, hinbringen und so weiter. Hab aber bei der Gelegenheit, weil ich auch in vielen Proben sitzen durfte und auch mal kleinere Texte fürs Programmheft entwerfen sollte, habe ich die Chance gehabt, Theaterbetrieb von innen kennenzulernen. Und das war enorm spannend und auch ein bisschen einschüchternd. Ich war man gerade 18 Jahre alt, also ich fand das schon sehr beeindruckend. Und man muss auch sagen, in der Zeit waren in Bochum auch sehr extrovertierte und sehr, ja, ehrfurchtgebietende Schauspielerinnen und Schauspieler, die mich dann doch ein bisschen eingeschüchtert haben.
Ja, wen hatte Peter Zadek in seinem Team damals?
Da war der wunderbare Bühnenbildner Götz Löpelmann, aber von Schauspielern waren das Rosel Zech und Hermann Giskes. Also wirklich tolle Leute und da traute ich mich als eine gerade eben Abiturientin nicht so wirklich ran. Also in der Kantine hat man eher dann etwas abseits gesessen.
Aber die Liebe zum Theater ist ja bis heute geblieben. Sie haben schon gesagt, Sie sind passionierte Theatergängerin und Operngängerin. Gibt es so ein Lieblingsstück von Ihnen?
Ich bin ein großer Fan der Schaubühne gewesen. Ich habe ja auch einige Zeit in Berlin gelebt und ich erinnere mich heute immer noch sehr gerne an alte Peter Stein-Inszenierungen. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen ungerecht gegenüber vielen neuen, spannenden Sachen, aber hier in Mainz gab es auch tolle Aufführungen. Und, es gibt immer wieder Sachen, die mich anregen. Meine Neigung ist jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht etwas mehr zur Oper hin gewandert, weil mich das irgendwie auch emotional noch mehr reinzieht. Und ich mag besonders gerne eben auch moderne Oper. Und habe hier gerade in Mainz auch viele Experimente gesehen, die ich spannend fand. Und wenn man es dann mal richtig opulenter und sozusagen mit viel mehr Geld dahinter haben will, kann man nach Frankfurt ins Opernhaus fahren.
Sie selbst singen im Chor der Johanneskantorei in Mainz. Was gibt Ihnen das, selbst zu singen?
Ich mache als jüngste Entwicklung sogar, weil wir in Corona-Zeiten jetzt einfach nicht singen konnten. Es geht jetzt ganz langsam und ganz vorsichtig wieder los. Aber in jüngster Zeit nehme ich Einzelgesangsunterricht, finde das wunderbar. Das ist für mich eine körperlich-seelische Aktivität, die mich voll fordert mit der Aufmerksamkeit, mich ganz rausnimmt aus diesem ganzen Gewusel. Was muss ich alles noch erledigen? Was steht noch auf dem Zettel? Welcher Aufsatz muss noch irgendwie zu Ende gedacht werden und so weiter? Und mich wirklich für diese Zeit, in der ich dann Musik mache, wirklich voll fokussiert auf das, was da jetzt an Gesanglichen gefragt ist, und die Musik erfasst einen, und in der Gruppe zu singen, also im Chor, in so einen gemeinsamen Klang einzutauchen, das finde ich schon auch großartig.
Gibt's da irgendwie ein Lieblingsstück?
Also ich bin sehr begeistert von alter Musik, Heinrich Schütz. Da haben wir sehr viel gemacht mit der Johanneskantorei, und ich mag auch sehr gerne richtig modernere Musik wie Hugo Distler oder Ernst Pepping. Und im Moment im Einzelunterricht erarbeite ich mir gerade einen meiner Lieblingsliederzyklen, Opus 39 von Robert Schumann, mit Eichendorff-Gedichten. Also das ist einfach überwältigende Musik. Und es ist wunderbar, das selber auch mal zu erproben.
Sie haben, Frau Lenz, in Göttingen und Berlin studiert, Soziologie, Politikwissenschaft, Germanistik und Pädagogik, und wollten zunächst Gymnasiallehrerin werden, haben auch ihr Referendariat gemacht, haben dann aber sich doch dazu entschieden, zurückzugehen an die Uni und weiter zu forschen. Warum?
Zunächst mal ganz banal. Es war zu dem Zeitpunkt, wo ich mein zweites Staatsexamen für Lehramt gemacht hatte, trotz guter Noten nicht möglich, eine Anstellung zu bekommen. Das war 1981, 82 mit den Fächern Deutsch, Sozialkunde, Geschichte. Ich habe das Referendariat in Hamburg gemacht, in Hamburg und Schleswig-Holstein nichts zu wollen. Man bot mir eine Schwangerschaftsvertretung an, und das hat mir irgendwie gestattet, meinem inneren Unbehagen mit diesem Lehrerberuf dann auch wirklich nachzugeben. Ich hätte mich sonst vielleicht nicht getraut. Also hätten sie mir damals eine feste Verbeamtung angeboten. Ich bin doch ein Mensch, der auf Sicherheit bedacht ist. Bei aller Neugier und allem Mut brauche ich ein Auffangnetz, und ich glaube, ich hätte mich verführen lassen. So aber eine Schwangerschaftsvertretung erschien mir nicht attraktiv. Das Unbehagen am Lehrerberuf hatte einfach nicht damit zu tun, dass mir das nicht wichtig war, dass ich das nicht interessant fand, sondern es hatte damit zu tun, dass diese Kurztaktigkeit, dass ich also heute vorbereite, morgen schon die Stunde halten muss, und immer wenn ich anfange, mich wirklich brennend für ein Thema zu interessieren, muss ich abbrechen, weil ich muss noch 3 andere Stunden vorbereiten. das war sowas, wo ich merkte, das ist auf Dauer für mich schwer. Und deswegen zurück an die Universität.
Sie hören SWR2 Zeitgenossen heute mit der Ethnologieprofessorin und Präsidentin des Goethe-Instituts, Carola Lenz. Sie waren, Frau Lenz, zunächst ein paar Jahre Professorin in Frankfurt, wechselten dann 2002 nach Mainz an das Institut für Ethnologie und Afrikastudien. In den Porträts, die man über Sie lesen kann, steht zu den Themen Ihrer Forschung dann sowas wie Dekolonisierung, Erinnerungspolitik, Ethnizität und Nationalismus, auch Landrecht und Familie. Das klingt erstmal ziemlich kompliziert. Was machen Sie genau? Wie würden Sie Ihr Forschungsgebiet beschreiben?
Ethnologie forscht zu großen Themen an kleinen Orten oder in kleinen Ausschnitten der Welt. Und eine interessante Erfahrung, die ich jetzt auch mit ins Goethe-Institut hineinnehme, ist, dass wir Ethnologen unsere Themen interessenmäßig vielleicht im Vorfeld, ehe wir in sogenannte Feldforschung, also die Orte, wo wir unsere Untersuchungen durchführen, dass wir die vorher schon durchdenken, uns überlegen, wir würden uns interessieren für folgendes Thema. Aber die wirklich genaue und präzise Entwicklung eines Themas, einer Fragestellung geschieht in Auseinandersetzung mit den Menschen vor Ort. Was treibt die um? Was sind dort in den fremden Gesellschaften die Themen, die die Menschen behandeln? Und von daher ist dieses ein Thema entwickeln wie Ethnizität, das hört sich jetzt abstrakt an, aber tatsächlich kommt man als junge Forscherin oder nicht mehr ganz so junge Forscherin nach Ghana und stellt fest, bei den Präsidentschaftswahlen wird ständig darüber diskutiert, welche Rolle es spielt oder spielen darf, dass der Präsidentschaftskandidat aus einer bestimmten ethnischen Gruppe kommt. Wie reagieren in einem Land wie Ghana, wo es über 200 Sprachen gibt und verschiedene ethnische Allianzen und Identifikationen, welche Rolle spielen diese Identifikationen dafür, wie man zum Nationalstaat steht? Und man liest das in den Zeitungen, man hört das in den Bars, die Bekannten und Freunde, mit denen man über das Leben im Allgemeinen und die Politik im Besonderen diskutiert, debattieren das und dann fängt man an zu forschen. Und ich habe im Norden Ghanas dann vor allen Dingen mich der Geschichte sehr stark zugewendet, weil mich interessiert hat, wie sind denn eigentlich diese Identifikationen und Trennlinien zustande gekommen, wie flexibel waren die, wie haben sie sich verhärtet und so weiter. Das ist jetzt ein Themenfeld. Es gibt andere zu Familie und Erinnerungen, die sind vielleicht noch sehr viel lebensnäher für jemanden, der sich jetzt da in Ghana noch nicht bewegt hat. Aber so kommt das zustande und ich nehme sozusagen Themen auf, die die Menschen, mit denen ich zu tun habe, denen ich begegne, eben auch sich beschäftigen.
Sie waren, weil Sie den Norden Ghanas angesprochen haben, oft dort, haben viel darüber geschrieben, geforscht, publiziert und kennen sich da sehr, sehr gut aus im Norden Ghanas und im angrenzenden Burkina Faso. Wie sind Sie dorthin gekommen? Also können Sie sich an Ihre erste Reise dorthin erinnern?
Ja, kann ich mich sehr gut erinnern. Das ist eine Verkettung von glücklichen Zufällen, kann man wirklich so sagen. Was übrigens bei uns in der ethnologischen Forschung häufig eine Rolle spielt. Also wir denken uns vielleicht am Schreibtisch etwas aus und dann kommt es doch anders. Und das Tolle in unserem Forschungsfeld ist, wir können dann diesen neuen Pfaden, die sich da eröffnen, auch bis zum gewissen Grad nachgehen, weil wir nicht schon einen fertigen Fragebogen haben, den wir jetzt unbedingt abarbeiten müssen. Und wenn wir das nicht täten, wären die Ergebnisse verfälscht. Also diese Offenheit für glückliche Zufälle, die ist fantastisch. Ich bin 1987 an die Freie Universität Berlin gekommen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, hatte noch nie in Afrika geforscht. Ich war in Lateinamerika vorher unterwegs oder Südamerika und bin dann von meinen Kolleginnen und Kollegen am Institut für Ethnologie der Freien Universität gebeten worden, in den nächsten 2-3 Jahren mehrere studentische Lehrforschungen zu betreuen. Das heißt, mit Studenten in afrikanische Länder zu gehen und dort sie zu begleiten bei einer 3-monatigen experimentellen ersten kleinen Forschung. Ich hatte keine Ahnung, wohin. weil ich war noch nie in Afrika. Es interessierte mich alles gleichermaßen. Kollegen haben dann gesagt, also wir forschen in Westafrika, im frankophonen Westafrika, in Benin, in Mali, und sie wollten einen Vergleich haben. Und dann haben wir also fest gesagt, okay, anglophones Afrika. Und dann sind wir die Länder durchgegangen, Westafrika, weil wir dachten, das hat vielleicht dann Vergleichsmöglichkeiten zum frankophonen Westafrika. Und dann sind wir die Länder durchgegangen und Nigeria war zu groß und Sierra Leone war noch vor dem Bürgerkrieg, aber da war ein englischer Kollege, da war so das Gefühl, ach, das ist schon so gut erforscht. Dann sind wir auf Ghana gekommen. Erstes subsaharisches afrikanisches Land, was unabhängig geworden ist 1957, 1987 noch sehr in den Auswirkungen der Dürrekrise der 1980er Jahre, gerade auch noch so unter einem diktatorischen oder manche sagen einem revolutionären Regime von Jerry Rawlings, das sich aber öffnete und zu demokratisieren begann. Also das war ein spannendes Feld, und Nordghana kam zustande, weil ich vorher Kontakte gesucht hatte zu ghanaischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, und einer war Sebastian Bemile. Zufall will es, dass er 1996 die Goethe-Medaille für seine Verdienste als Förderer der deutschen Sprache in Ghana und in Afrika bekommen hat.
Da schließt sich der Kreis.
Da schließt sich der Kreis im Rückblick. Und er war einer meiner Kontakte in Accra. Er hatte in Heidelberg promoviert, war nach Ghana zurückgegangen, um am Linguistischen Institut der Universität dort zu arbeiten. Er empfing mich, und als ich sagte, ich möchte gerne das ganze Land kennenlernen, sagte er, ja, selbstverständlich, kannst du auch gerne zu meinen Eltern in den Norden. Es war damals eine Reise von 25, 30, noch mehr Stunden über Schlaglöcher, Pisten und so weiter. Er war gerade da gewesen, wollte jetzt nicht wieder hinfahren. Er sagt, es macht aber nichts, ich schicke eine Botschaft und mein Bruder wird dich empfangen und du wirst da mit offenen Armen aufgenommen. Das habe ich dann tatsächlich gemacht, neben vielen anderen Besuchen im Land in verschiedenen Teilen. Und dieser Vater von Sebastian Bemile, der hat mich dann am Ende eines einwöchigen Mitlebens im Gehöft, im bäuerlichen Gehöft, verabschiedet mit den Worten, ich bin jetzt in Afrika sozusagen dein Vater an Vaters Statt. Er hatte sich erkundigt, dass mein Vater schon einige Zeit vorher gestorben war. Und er sagte dann, wenn du jetzt zu meinem Sohn Sebastian nach Accra kommst, dann sage ihm, deine Schwester ist gekommen. Und das war sozusagen eine Adoption.
Toll, ja.
Wobei es immer von uns abhing und auch von mir abhing, wie intensiv wir das dann weiter verfolgen und mit Leben füllen und mit Austausch und Begegnung und Besuchen und so weiter.
Daraus ist aber ja ein enger Kontakt geworden. Sie haben auch einen ghanaischen Namen.
Ja.
Wie heißt der?
Der heißt Tournianour und wörtlich übersetzt Bitterkeit wird oder ist Süße. Und gemeint ist damit, dass also nach Anstrengungen, nach Herausforderungen eine Belohnung steht, etwas Gutes daraus erwachsen kann. Namen werden bei den Daggera vergeben, gerne von Vätern oder Großvätern für die Neugeborenen. Das sind sprechende Namen, die also Bedeutungen haben. Und gerne geben die Namensgeber eine wichtige Lebenserfahrung in den Namen hinein. Und das ist wie so ein Mantra, ein Schutzschirm, den man dann dem Neugeborenen mitgibt, der ihn begleiten, ermahnen soll. Das können aber auch Namen sein wie der Tod ist nicht fern, wenn gerade jemand in der Verwandtschaft gestorben ist.
Also das ist jetzt
also das müssen nicht immer so fröhliche Namen sein. In meinem Fall war halt er der erste Katechet in seinem dörflichen Umfeld, der erste, der mit der katholischen Kirche in den 30er Jahren dort gearbeitet und missioniert hat und der für seinen Glauben, für seine Tätigkeit Anfeindungen erdulden musste und dass nun seine Kinder, seine Söhne alle hochgebildet sind. Ein Sohn wurde dann später Bischof. Das hat ihn zu diesem Motto dann geführt, dass er gesagt hat, ich musste leiden, aber jetzt genieße ich.
Welche Sprache wird da oben im Norden gesprochen von den 200 Ghanaischen?
Auch da sind es dann nochmal 30. Und ich habe zu tun gehabt mit Daggera. Manche nennen es auch Dagare. Also da gibt es unterschiedliche Dialekte, die auch die Grenzen überschreiten, also auch in Burkina Faso. Wir reden jetzt in meinem Fall von einer Gruppe von ungefähr 2 Millionen Sprechern, 2, 3 Das weiß man nicht so genau. Dann gibt's aber auch andere Sprachen im Norden. Dann gibt's Sprache, zum Beispiel Hausa, was in Nigeria beheimatet ist, was durch viele Hausa-Händler und Migranten im Nordghana wiederum verbreitet ist und so weiter. Also auch dort gibt's noch viele Sprachen.
Sie haben als erste Frau einen Titel in Nordghana bekommen, in der Region Nandom. Der Titel, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausspreche, Maluna.
Ja.
Was bedeutet der und wie kam es dazu?
Erste Frau im Nandom Traditional Area, muss man sagen. In anderen Gegenden von Nordghana gab es schon Frauen, die Häuptlingstitel bekommen haben. Das ist sozusagen ein Ehrentitel, der mich binden und zu weiterem Engagement animieren soll. Maluna heißt der Häuptling der Macht oder der Tut. Und der leider inzwischen verstorbene Paramount Chief, also Häuptling hört sich immer so an wie in Amerika, ja, mit Federn und Kopfschmuck und so weiter. Also Chief ist, glaube ich, auch bei uns verständlich. Also der Paramount Chief, der oberste Chief dieses traditionellen, so nennt sich das dann, traditionellen Gebiets. Wir reden da über ein Gebiet von, sagen wir mal, 35, 40 Dörfern und kleinen Siedlungen und einer Kleinstadt, wo der Sitz dieses Paramount Chiefs ist, einer kolonialen Einführung. Das gab es in vorkolonialer Zeit in diesem Gebiet Ghanas nicht so. Dieser Chief hatte sich immer gerne selbst verstanden als Modern Chief und er wollte jetzt eben bestimmte Personen, die für dieses kleine Gebiet Wichtiges bewirkt haben, auszeichnen, ihre Leistungen, ihren Beitrag würdigen einerseits und sie damit auch an das Gebiet weiter binden. Es bekam also gleichzeitig mit mir ein Laienbruder einer Gemeinde, ein Europäer, ein Niederländer, der dort eine wichtige Rolle gespielt hat im Berufsbildungsbereich. Es bekam die Auszeichnung auch der parlamentarische Vertreter dieses Wahlkreises und dann ein Musikethnologe, der dort sehr viel geforscht und CDs veröffentlicht hat und dann eben auch ich. Also in diesem Rahmen.
Aber das war bestimmt ein ganz erhebendes Gefühl, oder?
Es war ein sehr schönes Gefühl. Das fand statt bei einem Kulturfestival, was ich selber auch schon sehr oft beobachtet hatte, über das ich auch viel geschrieben habe. Die Auszeichnung bestand letztlich in einem wunderschönen angefertigten Holzstück mit einem Text darauf, wo dann auch vermerkt wurde, dass ich also vor allen Dingen für meine Forschung und für meine Publikationen über das Gebiet ausgezeichnet wurde.
Sie haben eine Stiftung gegründet, um Studium und Ausbildung in dieser Großfamilie, der Sie angehören, zu unterstützen. Wie funktioniert das genau?
Das ist jetzt gerade mal 2 oder 1,5 Jahre alt. Die Idee hatte ich schon länger. Es ist erwachsen aus der Idee, dass ich viele junge Leute in dieser Familie direkt individuell sozusagen bilateral unterstützt habe, aber dass ich ein bisschen auch den Überblick verliere, wer, also wir reden hier über 500 Personen in
Großfamilie,
einer Großfamilie
tatsächlich.
Und dass ich auch nicht entscheiden wollte, wer das jetzt wirklich braucht und wie es dann ausgegeben wird und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mit den jüngeren Leuten in dieser Familie mich beraten und habe denen dann die Initiative überlassen. Die sind heute auch sehr fit in diesen Fragen. Also die haben eine Ausbildung als Bookkeeping oder eben auch wirklich also in der Buchhaltung und Geschäftsführung und so weiter. Die haben gesagt, wir machen eine Stiftung mit einer Satzung. Und dann gibt es einen Board, also einen Vorstand, der dann Anträge von Familienmitgliedern bearbeitet und prüft und dann eben Unterstützung zuweist. Und ich habe da einfach erstmal so ein Startkapital von einigen tausend Euro reingepackt und gesagt, also bis zu dem und dem Betrag kann das auch noch aufgestockt werden. Und es soll auch so sein, dass wenn junge Leute davon profitieren und dann später irgendwie vielleicht durch eine bessere Ausbildung in Lohn und Brot kommen, dass sie dann selbst vielleicht auch einen Teil damit wieder hineingeben, um das dann weiterzutragen. Die ganze Verwaltung und alles machen alles diese wunderbaren jungen Familienmitglieder und ich glaube, das ist in guten Händen. Also die ersten Stipendien sind gelaufen und dann haben sie Geld doch auch noch einfach ausgegeben, um zum Beispiel große Kisten voll Schulheften und Schreibgeräten für die Kinder, die in die Primarschule gehen, zu besorgen. Und ja, also ich finde das prima, vor allen Dingen, dass die dort einfach selber entscheiden, was jetzt gebraucht wird, für wen.
Das heißt aber, dass Sie nach wie vor, und das sind ja jetzt dann 30 Jahre, engen Kontakt zu dieser Familie haben.
Ja, und im Moment sind wir gerade in den letzten Zügen eines Manuskripts über die Familienerinnerung, wie sie sich in den letzten 30 Jahren verändert hat. Ich hatte am Wissenschaftskolleg mit 2 Mitgliedern der Familie einen Aufenthalt für ein Jahr. Also wir waren dort Fellows und haben an einem Projekt zur Familiengeschichte gearbeitet. Und mit einem der beiden, Isidor Lobnibbe, der Professor für Ethnologie in Nordamerika ist, in Western Oregon, mit dem gemeinsam schreibe ich, beziehungsweise habe geschrieben, das Manuskript ist abgeschlossen, ein Buch über die Art und Weise, wie die Familienerinnerung sich in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren verändert hat. Das ist jetzt gerade beim Verlag, wir müssen da nur noch ein bisschen an den formalen Vorgaben des Verlags arbeiten.
Wie hat sie sich denn verändert?
Je größer die Familie geworden ist, je mehr sie sich geografisch zerstreut hat, durch die vielfältigen Berufe, die die verschiedenen Familienmitglieder ergriffen haben und je mehr auch aus dem Daggerer Sprachraum herausgeheiratet wurde, umso mehr wuchs das Bedürfnis nach einer Rückvergewisserung. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wer ist unser Gründungsahn? Als ich vor 33 Jahren dort anfing mit dem Anselmi Bemele, mit dem Vater, der mich adoptiert hat, war Familiengeschichte ein Thema, was durchaus ab und an mal besprochen wurde. Die Alten im Hof wussten, wer ihre Vorfahren waren, haben aber sich nicht irgendwie darüber besonders verständigt. Das ist jetzt, dieser ist der Gründungsahn für alle und so weiter und so fort. Sie haben keine Genealogien aufgezeichnet. Sie haben im Grunde genommen in praktischen Kontexten ab und an mal bei Gebeten Christen der Vorfahren gedacht. Aber es war nicht so ein wichtiges Thema. Und im Maße, wie die Familienmitglieder in die Städte gegangen sind, die unterschiedlichsten Berufe ergriffen haben, inzwischen auch welche geboren sind in den Städten, die kaum im Norden, also in dem Ursprungsort, in dem Gehöft sich aufgehalten haben, in dem Maße wird Familiengeschichte wichtig. Jetzt spielen neue Medien eine Rolle. Also die Verbreitung von Mobiltelefonen natürlich, um überhaupt Kontakt zu halten. Das Zirkulieren von Fotografien, Twitter nicht so sehr, aber zum Beispiel WhatsApp-Gruppen. Und dort wird auf eine neue Weise von der Jugend sich ausgetauscht. Und gleichzeitig beobachtet man, dass so eine Formalisierung, so ein Bedürfnis nach formalerer und klarerer, autoritativer Geschichtsschreibung wächst. Und das hat sich niedergeschlagen, nicht zuletzt auch in einem wunderbaren Festival 2016, wo wirklich über 300-400 Personen sich in diesem Heimatdorf an der Grenze zu Burkina Faso getroffen haben und gemeinsam gefeiert haben, Vorträge gehört haben. Sebastian, der mich da eingeführt hat, hielt einen Vortrag über die Genealogie. Der Bischof predigte darüber, dass die Familiengeschichte auch Parallelen aufweist und verstanden werden kann im Lichte der biblischen Geschichte. Und es gab Exkursionen. Die jungen Leute hatten einen Bus organisiert, um in frühere Orte, wo Vorfahren vorher gelebt haben, zu fahren. Also das war sehr, sehr beeindruckend. Und dieses Erlebnis wird jetzt bei uns auch im ersten Kapitel intensiv beschrieben. Und dann fragen wir zurück, wie wurde eigentlich erinnert vor 30 Jahren? Und warum dieser Zeitraum? Weil das die Zeit war, in der ich und auch mein Co-Autor das überhaupt bewusst anfingen wahrzunehmen. Und er erinnert sich auch noch an seine Kindheit. Wie hat sein Großvater ihm eigentlich etwas über die Familie erzählt? Ja, und das kommt hoffentlich übernächstes Jahr bei einem amerikanischen Verlag raus.
Okay, von diesem kleinen Dorf in Nordghana nochmal zum großen weltweiten Netzwerk des Goethe-Instituts. Die Goethe-Institute sind ja auch vertreten in Ländern mit undemokratischen Regierungen, wie etwa in Belarus, in Afghanistan, das auch immer noch unter sehr schwierigen Bedingungen leidet, Myanmar und viele andere könnte man nennen. Wie kann das Goethe-Institut da Zivilgesellschaft vor Ort unterstützen oder Demokratisierungsprozesse anstoßen?
Ich glaube, das ist immer eine Gratwanderung, an welcher Stelle das Arbeiten des Goethe-Institutes so viel Kompromisse erfordert, dass man sie eigentlich nicht mehr guten Gewissens eingehen kann. Darüber finden ständig Prozesse des Austauschs statt innerhalb des Goethe-Instituts mit den regionalen Institutsleitern, aber natürlich auch mit dem Auswärtigen Amt. Das Goethe-Institut ist unabhängig, aber es arbeitet in enger Abstimmung mit den Botschaften und mit dem Auswärtigen Amt. Und das Goethe-Institut als kulturpolitisches Institut kann natürlich Netzwerke anbieten, gerade weil es nicht so tagespolitisch orientiert ist, in denen Gespräche und künstlerische Produktionen möglich sind, die auch eine Heimat bieten, Personen, die kritisch zu ihrer eigenen Regierung stehen. Aber wie gesagt, wir bewegen uns da immer auf einem schmalen Grat. Dann gibt es so Initiativen wie die Martin-Roth-Initiative, gemeinsam mit dem Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart, wo dann auch tatsächlich wirklich auch Stipendien und Zufluchtsmöglichkeiten angeboten werden, um Künstlerinnen und Künstlern den Weg für wenigstens eine gewisse Zeit heraus aus diesen Konfliktkontexten zu ermöglichen. Ich muss mir das selbst noch sehr genau anschauen. Ich bin da jetzt als gerade eben amtsantretende Präsidentin noch nicht so firm. Aber die Chance, die ich einfach sehe, ist, dass man über Kunst und Kultur und über Sprache Räume und Geflechte bauen kann, die Nachdenken ermöglichen und Austausch ermöglichen, die dann unter Umständen, wenn sich dann Regimewechsel abzeichnen, sehr wichtig sein können, weil die Leute überlebt haben. Wir bekommen als Goethe-Institut häufig die Rückmeldung auch von kritischen zivilgesellschaftlichen Akteuren in den verschiedenen nicht demokratischen Regimen, die Rückmeldung, es ist gut, dass ihr da seid, es ist gut, dass ihr diese Räume anbietet, dass ihr diese Netzwerke bietet. Und das läuft ja zum Teil auch wirklich darüber, dass es eine Bibliothek gibt, dass es Unterrichtsräume gibt, dass es Räume gibt, in denen sich Menschen begegnen können über das Medium Sprache. Im Moment ist es allerdings noch so, dass wegen der Corona-Krise die allermeisten Standorte in der Welt geschlossen sind. Das ändert sich stündlich, täglich, monatlich, aber in vielen Orten ist einfach wirklich die Möglichkeit, sich physisch wieder zu versammeln und zu begegnen, sehr eingeschränkt.
Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit? Also was ist ein Projekt, über dessen Gelingen Sie sich besonders freuen würden?
Ich hatte vorhin ja schon dieses eine große Vorhaben oder mein Schwerpunkt erwähnt, welche Rolle kann eigentlich eine deutsche kulturpolitische Institution in einer postkolonialen Welt spielen? Da geht es sozusagen um die Frage, welche Impulse und Netzwerke können wir von Deutschland aus in die Welt bringen? Was mich auch besonders interessiert ist, wie können wir die ganz großartigen, vielfältigen Wissensbestände, Erfahrungen, die Expertise, den ganzen Schatz, den dieses Goethe-Institut in aller Welt erarbeitet hat, diese vielen Begegnungen, wie können wir das nach Deutschland zurückbringen? Also diese Bewegung von der Welt wieder auch nach Deutschland. Das ist ein Projekt, was mir sehr wichtig ist. Es gibt Formate im Goethe-Institut, die das wunderbar tun. Wir haben die Verleihung der Goethe-Medaille. Das ist eine Veranstaltung, da werden Personen für ihre Verdienste um deutsche Sprache und um kulturellen Austausch geehrt. Und damit kommt natürlich auch, weil die eingebunden sind ins Kunstfest Weimar, kommt auch ein Stück weit weltweite kulturelle Aktivität nach Deutschland. Wir haben alle 2-3 Jahre das kulturpolitische Symposium in Weimar mit internationalen Teilnehmern zu bestimmten Themen. 2021 steht auf der Agenda das Thema Generation. Und ich glaube, über solche Themenschwerpunkte können wir eben sehr schön vernetzen und weltweite Perspektiven hier in Deutschland hörbar und sichtbar machen. Ich möchte das gerne strukturell auch noch stärker verankern, auch noch jenseits von Standorten wie München, Berlin und Weimar, in der Fläche, wie man so schön sagt. Und mir geht es dabei vor allem darum, beizutragen zu dem, was Deepesh Chakrabarty, ein indischer Historiker, einmal als Provincializing Europe genannt hat, also Europa provinzialisieren. Das heißt für mich als Ethnologin, das, was uns hier in Deutschland selbstverständlich ist, ein Stück befremden und zu zeigen, dass es bei vielen Fragen auch andere Lösungen gibt, andere Perspektiven gibt und damit einfach den Reichtum, den das Goethe-Institut weltweit erfährt, also hier auch fruchtbar zu machen.
Carola Lenz, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und alles, alles Gute für Ihr neues Ehrenamt der Präsidentin des Goethe-Instituts.
Ja, ich danke ganz herzlich für das Gespräch.